irgendwie in der Distanz doch an unseren Kaplan geraten, der uns erklärt hat, dass das, was in der Kirche passiert, ja nicht etwas ist, was sich Autoritäten ausgedacht haben, sondern den Atem der Jahrtausende trägt. Und das hat mich dann schon sehr begeistert, dass ich Sachen getan habe, die man vor 1600 Jahren schon getan hat. Und ein Jahr später habe ich bei einer anderen Veranstaltung irgendwie anders als die anderen Teilnehmer kapiert, was Taufe ist, nämlich, dass getauft sein bedeutet, die Notwendigkeiten, die man als Mensch hat, nämlich geboren zu werden, einen Körper zu haben, eine Geschichte zu haben, Eltern zu haben, dass diese Notwendigkeiten zur Menschwerdung, dass die in der Taufe sterben und dass ich verbunden werde mit dem Originalmenschen, nachdem die vielfältige Menschheit und Schöpfung gebaut ist, mit Jesus, der die Grundgrammatik der ganzen Schöpfung ist. Und ich muss ein Original werden. Du sollst ein Original werden. Das ist die Zusage der Taufe. Du brauchst dich nicht um das zu kümmern, was hinter dir liegt. Streck dich aus nach dem, was vor mir liegt. Und das hat mich so elektrisiert, dass ich unbedingt Christ bleiben wollte in der katholischen Kirche, die als Mutter dieser Botschaft schon durch die Jahrhunderte gegangen ist und weitergeht. Und ein Jahr später habe ich die Kapuziner zufällig kennengelernt und gemerkt, diese Männer brennen von diesem inneren Feuer. Das sind Freischärler im Reiche Gottes und bin dann 3 Monate nach dem Abitur eingetreten.
Fuck the Schuld. Fröhlich ohne Reue. Mit Klaus Geißendörfer.
Bevor das Interview mit Bruder Paulus losgeht, möchte ich noch ein paar Punkte klarstellen. Denn leider gab es bei dem Gespräch ein paar Missverständnisse, die ich noch aufklären möchte. Einmal hieß es relativ am Anfang, der Papst kann ja keinem etwas vorschreiben und jeder Bischof hat seine eigene Autorität in seinem Bistum. Natürlich ist der Bischof nach alter katholischer Tradition der höchste Gesetzgeber und Richter in seinem Bistum, solange der Papst halt nicht eingreift. Es gibt das Jurisdiktionsprimat oder das Papstprimat im kanonischen Recht, wobei der Papst dadurch über die höchste, volle und unmittelbare Gewalt hat, die auch immer ausüben kann. Der Papst ernennt und entlässt Bischöfe. In den Bundesländern, wo das badische oder preußische Konkordat gilt, gibt es eine gewisse Mitsprache des Domkapitels bei der Wahl. Aber an sich ist der Bischof schon sehr abhängig vom Papst dadurch, dass er ernennt und entlassen werden kann. Und diese Machtlosigkeit der deutschen Bischöfe hat sich auch vor einigen Jahren gezeigt, wie Papst Johannes Paul II. Erzwungen hat, den Ausstieg von der Schwangerschaftskonfliktberatung, dass die katholische Kirche keine Scheine mehr ausstellen kann. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Zeichen für die Machtlosigkeit und für die Tatsache, dass der Papst doch den deutschen Bischöfen schon einiges vorschreiben kann, wenn er denn will. Ein bisschen später hieß es dann, ja, ein deutscher Bischof, der darf Schwule trauen, wenn er will, in seinem Bistum und bekommt vielleicht einen Anpfiff. Das kann ich natürlich nicht beurteilen, was er da bekommt, aber nach geltendem römischen Recht widerspricht es und geht es gegen die katholische Lehre. Es ist verboten in der katholischen Lehre und es kann auch gut sein, dass er da vom Papst entlassen wird, wenn sowas passiert. Dann gab es, glaube ich, noch ein Missverständnis ein bisschen später, hieß es, weil als homosexueller Mensch kann man ja nicht heiraten. Das war mir nicht so ganz klar, ob das jetzt auf die Kirche bezogen ist oder auf das Gesetz. Also gesetzlich wollte ich nur klarstellen, dass seit dem 1. Oktober 2017 das Eheöffnungsgesetz in Kraft ist in Deutschland und seitdem dürfen gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Jetzt geht's los, das Gespräch mit Bruder Paulus. Er ist seit 40 Jahren ein Kapuzinermönch. Bruder Paulus ist Vorstand der Franziskanerstiftung. Und ja, ist viel in den Medien unterwegs, hat früher mal irgendwie einen Newsletter gehabt und auch teilweise per SMS habe ich gelesen, Bibelverse verschickt, im ZDF unterwegs. Also ich glaube, viele Leute werden Bruder Paulus kennen. Und ich freue mich heute riesig auf ein interessantes Gespräch. Hallo Bruder Paulus, wie geht's dir heute?
Hallo und guten Tag, Klaus. Heute geht es mir fantastisch. Die Sonne scheint super hier bei uns im Kloster. Heute Morgen haben wir schon um 7:45 die Tür geöffnet für unsere obdachlosen Gäste, die zum Frühstück kommen. Ich habe schon gebetet mit den Brüdern ordentlich. Unsere Gäste natürlich kommen rein, ohne dass die jetzt irgendwie was Religiöses machen müssen.
Ja.
Und dann habe ich jetzt schon mit meinem Mitarbeiter gesprochen über Strategien der Stiftung, wie wir sie weiterentwickeln wollen in der Öffentlichkeitsarbeit und habe heute Mittag einen interessanten Wohltäter zu Gast und werde heute Abend Gottesdienst feiern und anschließend zu einem Medienempfang gehen von einem katholischen Medium hier in Frankfurt am Main, die seit 30 Jahren existieren.
Oh wow, so einen vollen Termintag heute. Super, klasse.
Ja, na klar.
Ja, schön, freut mich. Ja, erzähl vielleicht mal, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, zur Kirche, dazu Kapuzinermönch zu werden? Wollen wir vielleicht mal ganz am Anfang anfangen?
Meine Berufungsgeschichte geht so, dass ich im katholischen Umfeld groß geworden bin, in Stadtlohn in Westfalen, eine Gemeinde mit über 10.000 Katholiken, mit 6 Gottesdiensten, 300 Ministranten, ich war Gruppenleiter und habe so diese katholische Karriere gemacht, bis ich dann mit 14,5, 15 keine Lust mehr hatte, mir irgendwas vorschreiben zu lassen von irgendjemandem. Und bin dann eigentlich irgendwie in der Distanz doch an unseren Kaplan geraten, der uns erklärt hat, dass das, was in der Kirche passiert, ja nicht etwas ist, was sich Autoritäten ausgedacht haben, sondern den Atem der Jahrtausende trägt. Und das hat mich dann schon sehr begeistert, dass ich Sachen getan habe, die man vor 1600 Jahren schon getan hat. Und ein Jahr später habe ich bei einer anderen Veranstaltung irgendwie anders als die anderen Teilnehmer kapiert, was Taufe ist, nämlich dass getauft sein bedeutet, die Notwendigkeiten, die man als Mensch hat, nämlich geboren zu werden, einen Körper zu haben, eine Geschichte zu haben, Eltern zu haben, dass diese Notwendigkeiten zur Menschwerdung, dass die in der Taufe sterben und dass ich verbunden werde mit dem Originalmenschen, nachdem die vielfältige Menschheit und Schöpfung gebaut ist, mit Jesus, der die Grundgrammatik der ganzen Schöpfung ist. Und ich muss ein Original werden. Du sollst ein Original werden. Das ist die Zusage der Taufe. Du brauchst dich nicht um das zu kümmern, was hinter dir liegt. Streck dich aus nach dem, was vor mir liegt. Und das hat mich so elektrisiert, dass ich unbedingt Christ bleiben wollte in der katholischen Kirche, die als Mutter dieser Botschaft schon durch die Jahrhunderte gegangen ist und weitergeht. Und ein Jahr später habe ich die Kapuziner zufällig kennengelernt und gemerkt, diese Männer brennen von diesem inneren Feuer, das den Freischärler im Reiche Gottes, und bin dann 3 Monate da nach dem Abitur eingetreten.
Wow, so schön. Ja, das innere Feuer, das finde ich toll. Du hast doch gerade ganz am Anfang irgendwie gesagt, du wolltest dir nichts vorschreiben lassen.
Genau.
Kannst du mir ein bisschen erklären, was du damit meinst?
Naja, wir hatten einen Pfarrer, der hat die vorbereiteten Gottesdienste zensiert, hat da Sätze geändert und hat so Vorstellungen gehabt, wie wir zu leben haben, und hat das immer so als autoritäre Weisung gegeben, wie er das so wahrscheinlich von der Kirche gelernt hatte. Das hat die Kirche ja mit dem Staat und der ganzen Gesellschaft über Jahrhunderte versucht zu tun, Menschen zu sagen, was sie zu tun haben. Und das hat mir einfach nicht gepasst. Und ich habe dann eben auf diesem Seminar über die Taufe die Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils in ihren Grundzügen kennengelernt. Also der Priester, der da war, der hat uns die zentralen Sätze rausgeholt, und das ist eindeutig, dass das Konzil 63 schon gesagt hat, wir sind ein freies Gottesvolk, wir sind auf die Spur Christi gesetzt, wir sollen ihm in aller Freiheit folgen, und deswegen muss man sich da keine Vorschriften machen lassen für gar nichts, sondern einfach nur sein Ohr halten an das, an den Mund Jesu und ihm gehorsam sein. Und da fängt es dann schon an. Ja, muss man denn dann den Vorschriften Jesu folgen? Also doch Vorschriften. Und merkt dann, dass Jesus ja der Ursprung der Freiheit ist. Und wenn man dem gehorcht, der der Ursprung der Freiheit ist, dann kann man ja nur noch freier werden.
Okay, ja. Manche Leute würden sagen, dass die katholische Kirche ja sehr autoritär ist. Wie würdest du mit dieser Kritik umgehen, dass die katholische Kirche...
Naja, ist zumindest so, also ich würde mal sagen, ist nicht so autoritär wie Google und Amazon.
Okay.
Und ist nicht so autoritär wie Windows und Apple, die die ganze Welt dominieren mit ihren Techniken und die Leute einfangen. Und ist auch nicht so autoritär wie manche Eltern, die ihren Kindern vorschreiben, was aus sie zu werden hat. Und schon gar nicht wie der PISA und sonstige Bologna-Prozess, der aus einem Studium eine verdovende Bachelor- und Punktegrammatik macht und das eigene ständige Denken total abschaltet. Also da haben wir ganz andere autoritäre Systeme.
Ja, du meinst diese Multiple-Choice-Fragen, gell? Wo Leute irgendwas ankreuzen.
Das hat ja mit Bildung gar nichts mehr zu tun. Ja. Und von daher sage ich mal, ja, ich weiß, was die Kritik sagen will.
Ja.
Aber der Papst hat ja keine Soldaten. Der kann ja niemandem was vorschreiben. Also es kann ja jeder nach seiner Fassung glücklich werden. Aber die Kirche hat tatsächlich Regeln, und die wollen nichts anderes als die Freiheit hüten. Und wenn mir jemand nachweist, dass es eine Regel gibt, die die Freiheit nicht hütet, dann muss ich sofort aus der katholischen Kirche austreten. Das ist ja wohl eindeutig.
Okay. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die katholische Kirche und die evangelische Kirche in Deutschland vergleiche, würde ich schon sagen, dass die evangelische Kirche mehr Freiheiten hat, weniger autoritär ist. Ich meine, Google und
Wieso, welche Freiheiten gibt es denn da, die in der katholischen Kirche nicht sind, bitte?
Naja, die katholische Kirche ist schon autoritär, dass der Papst oben sitzt und von oben.
Nee, das stimmt ja gar nicht. Der Papst sitzt nicht oben. Der Papst sitzt laut kirchlicher Lehre inmitten von den 1500 Bischöfen der Welt. Okay. Und jeder Bischof hat seine eigene Autorität in seinem Bistum. Das ist gerade für die Öffentlichkeitsarbeit der Kirche ziemlich blöd, weil in Deutschland gibt es zwar die Deutsche Bischofskonferenz, aber das ist eine lockere Versammlung von 27 Bischöfen, die alle miteinander dazu kooperieren sollen. Aber in seinem Bistum muss das jeder Bischof mit eigener Unterschrift selber unterschreiben. Darum gibt es auch keinen gemeinsamen Webauftritt der Bistümer. Darum gibt es kein eigenes katholisches Fernsehen in Deutschland, keinen eigenen Radiosender. Weil jeder Bischof für sich, und die Kirche ist eine diverse Institution, ja, die Diversität ist ein Markenzeichen der katholischen Kirche. Und in dieser Unterschiedlichkeit entfaltet sich die Einheit der Kirche, und das ist doch wunderbar.
Okay, ja, nee, danke, dass du es so erklärst. Das war mir irgendwie nicht so ganz bewusst, wenn ich ehrlich bin. Ich finde schon, man hört oft, der Papst sitzt oben. Das ist, finde ich, schon was man in Medien oft hört, was ich oft liest.
Ja, weil es jetzt auch so schön darstellen lässt, weil der Papst doch. Ja, der Papst, der sitzt da oben in so einer schönen Rokoko-Kulisse, die ein Herrschaftsverständnis der Kultur des 17. Jahrhunderts abbildet, aber bis 1600 gab es das da gar nicht. Und da saß der Papst ganz woanders. Und diese Art von Fürstentum und Königtum und Kaisertum und sonst wie, da hat die Päpste haben damit immer geliebäugelt, das stimmt schon. Ja. Auch in den Jahrhunderten davor gab es immer solche Versuche, neben dem weltlichen Herrscher es sich schön einzurichten, damit man auch schnell über alle anderen herrschen kann. Aber das alles ist kulturbedingt, da gab es auch noch keine französische Revolution. Das alles ist kulturbedingt und heute lernt die Kirche auch mit den demokratischen Entwicklungen der Länder neu sich zu fragen, wie können wir denn mit dieser Kulturtechnik eigentlich das Evangelium bewahren?
Ja, ich möchte noch mal ganz kurz zur Frage zurückkommen mit den Bischöfen. Wenn zum Beispiel ein Bischof sagt, ich möchte ein schwules Paar trauen, darf der Bischof das dann machen?
Der darf das, natürlich darf er das machen.
Echt? Das wusste ich echt nicht.
Der kriegt dann einfach vielleicht einen Anpfiff von seinen Mitbischöfen.
Okay.
Der kriegt einen Anpfiff von all den katholischen, kroatischen Männern und Frauen in Deutschland, den philippinischen Männern und Frauen, den afrikanischen Männern und Frauen, die alle katholisch sind. Die werden den alle anzählen und dann muss er damit diskutieren.
Okay.
Und um dieser Einheit willen, Das ist ja das Markenzeichen der katholischen Kirche. Wir sind eins im Heiligen Geist, ein Abbild des dreifaltigen Gottes. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind unterschiedlich. Unterschiedlicher kann man sich das gar nicht denken. Und doch sind sie eine Einheit. Und diese Einheit in der Unterschiedlichkeit, das ist der Freiraum, in dem sich dann Diskussion entfaltet, Nachdenken, sich in die Augen schauen. Und dann gucken wir mal, was da passiert. Und ich habe jetzt in einigen Wochen an die Segnung eines homosexuellen Paares hier in der Kirche. Ja, natürlich segne ich die, aber ich verheirate die natürlich nicht, weil man natürlich als homosexueller Mensch nicht heiraten kann.
Ja.
Wenn heiraten noch ein sinnvolles Wort ist.
Verstehe. Okay. Nee, das fand ich jetzt echt interessant, auch wie du gerade gemeint hast. Jemand in Kroatien, jemand in Afrika, hat ganz andere Vorstellungen zum Thema Homosexualität jetzt. Vergleich zu jemandem vielleicht in Berlin oder Hamburg.
Und da ist ja noch nicht sicher, wer die Richtigerin hat.
Nee, das absolut nicht, das weiß keiner. Aber was ich schön finde, was du gerade gesagt hast, die Kirche hat die Diversität, speziell die katholische Kirche hat die Diversität zu sagen, ja, in Hamburg, wenn ihr in Deutschland, wenn ihr homosexuelle Pärchen segnen wollt, macht es, aber vielleicht machen wir es in Afrika nicht, weil wir glauben nicht, dass in Afrika...
Und auch nicht mal in Bayern.
Und auch nicht in Bayern, genau, dann ist es doch, das finde ich schön und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, den ich auch hervorheben möchte, dass die...
Und Papst Franziskus hat das ja gerade nach vorne gebracht.
Genau.
Die Synodalität soll ja nach vorne kommen. Die Ortskirchen müssen viel selbstständiger entscheiden, was wir wollen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein toller Schritt, den ich auch voll unterstützen möchte. Synodalität und Diversität. Weil Leute, die Welt lebt sich immer mehr auseinander. Es gibt immer mehr Personalisierung. Jeder hat andere Ideen, andere Hobbys. Und durchs Internet wird einfach alles personalisierter. Und ich glaube, das trifft auch ein bisschen auf den Glauben zu, dass Leute einfach unterschiedliche Auffassungen haben. Und diese Diversität ist schön, dass man es auch in der katholischen Kirche haben kann.
Ja, trotzdem muss man die Frage stellen, so leicht lasse ich mich jetzt da auch nicht in eine Ecke stellen. Die Frage ist, was ist denn richtig und falsch? Und was ist gut und böse? Die Frage müssen wir schon mal ernst stellen.
Das ist eine sehr gute Frage.
Ja, die Frage muss man einfach ernst stellen. Ja. Ich habe natürlich Leute, die sich vor mir aufbauen und sagen, es sei super christlich, wenn man natürlich in einer offenen Beziehung lebt. Ja, wenn zwei Mann und Frau verheiratet sind und man gibt sich die Freiheit, dass man noch so einen Partner nebendran hat, das sei jetzt der moderne katholische Glaube, dann muss ich sagen, hä? Was ist denn das? Kann doch wohl nicht sein. Oder wenn Mann und Frau sagen, wir lassen uns jetzt scheiden, der Vater nimmt sich eine neue Frau und das muss man in aller Freiheit deutlich machen, dann sage ich dem Vater schon mal, hast du vielleicht ein Kind mit deiner ersten Frau? Gibt es vielleicht auch mal Verpflichtungen? Gibt es vielleicht auch Dinge, die man aus Liebe tun muss und sich opfern muss, für ein ganzes Leben mit dem Menschen zusammen zu sein, dem man die Treue versprochen hat, auch wenn man nichts mehr für ihn empfindet? Könnte das vielleicht auch eine Herausforderung des Evangeliums sein? Also diese Frage, wozu habe ich Lust und wozu habe ich nicht Lust und ja, wozu habe ich Bock, das ist nicht ausreichend, um eine ethische Entscheidung zu treffen.
Okay. Ja, ich glaube, da habe ich ein bisschen andere Meinung dazu, muss ich sagen.
Ja, kannst ja ruhig sagen. Ich kenne viele Kinder, die hätten das gerne, dass der Papa bleibt.
Ja.
Aus Liebe zu ihnen.
Genau, also einmal, ich glaube, eine offene Beziehung, solange alle Beteiligten zustimmen und es wissen und keiner verletzt wird, glaube ich nicht, dass es gegen Gottes Willen spricht. Es spricht vielleicht gegen die Einstellung der katholischen Kirche, aber ich glaube nicht,
dass... Es spricht vielleicht auch gegen anthropologische Grundlagen. Ich bin Gestalttherapeut von Haus aus.
Ja.
Und die leibliche Integrität der Person, Geist, Seele, Leibeinheit, die können wir nicht einfach so beliebig ausdehnen. Aber und wenn dich ein Fremder auf deine Haut geküsst hat, der außerhalb deiner Ehe liebt, dann nimmst du das mit in deine Beziehung hinein. Und wenn du dann in der Ehe den dann küsst, dann küsst du immer die Stelle mit, die der andere auch gerade geküsst hat. Und da würde ich mal sagen, also der Mensch ist so nicht gebaut.
Ja, du hast gemeint,
darüber müssen wir das Menschenbildfrage.
Ja, du bist Anthropologe, gell? Hast du gerade gemeint?
Ich bin Psychologe, Anthropologe. Ich meine, die katholische Kirche hat ja alle Humanwissenschaften in tiefster Verehrung durchforscht. Also der Papst hat die Päpstliche Akademie der Wissenschaften. Wir sind wissenschaftlich gesehen ganz vorne dran.
Ja.
Ja, also was Gender Studies angeht, weiß der Papst besser Bescheid als viele Universitätsprofessoren.
Und genau, welche darum Studies? Das war gerade ein bisschen zu schnell.
Gender Studies, und was die Studien angeht, über was die Psychologie sagt und die Pädagogik sagt, da gibt es extra die Päpstliche Akademie der Wissenschaften, okay, wo die Spitzenleute sich treffen. Und die Dinge, die so in den Medien herausbesaunt werden, was jetzt richtig und falsch und was jetzt angesagt ist und was man tun muss und tolerieren muss. Also ich würde mal sagen, dass die Kinder von einem Papa, der dann sagt, ich gehe heute Abend mal zu meiner Freundin, das gibt's ja, die Polyamoren,
ja,
dass die schon ein Problem haben.
Ich bin mir nicht so sicher. Also erstmal das eine, anthropologisch gesehen, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, wann war das? Vor 100.000 Jahren? In der Bronzezeit haben wir als eine große Sippe gelebt und da hat, naja, ich weiß nicht so genau, jeder mit jedem, aber da war nicht unbedingt eine Ehe, war nicht in den letzten ganzen Millionen Jahren der Menschheit davor, war Ehe nicht das klassische Beziehungsmuster. Das war eine offene.
Wir können auch gerne wieder in diese Zeit zurückkehren. Ich möchte das nicht.
Von daher glaube ich nicht, dass es so komplett gegen die Menschlichkeit geht. Es war einfach. Ja. Man macht es heutzutage nicht mehr, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt falsch ist. Ich glaube, anthropologisch kann man nicht argumentieren, dass es falsch ist. Ich akzeptiere natürlich jede Meinung und ich sehe aber bloß die.
Ich akzeptiere nicht jede Meinung.
Okay.
Ich hoffe auch nicht, dass du jede Meinung akzeptierst. Es gibt da durchaus Leute, die sagen, dass man Juden töten soll.
Ja, okay.
Ich hoffe, dass das nicht akzeptierst.
Das stimmt, solche Meinungen.
Ja, du musst vorsichtig sein mit solchem Gerede. Ich akzeptiere jede Meinung. Ich hoffe, du akzeptierst nicht jede Meinung. Das ist es ja gerade. Das ist ja das Schöne, dass wir jetzt miteinander über dieses und andere Themen
diskutieren können.
Sprechen müssen.
Genau.
Ich bin ein total gläubiger Mensch und es zeichnet mich aus, dass ich ein totaler Zweifler bin.
Ja.
Und ich möchte sehr gerne von dir lernen, warum du es gut finden würdest, wenn dein Vater und deine Mutter dir offenbaren, der Papa, der geht jetzt auch nochmal montags bis dienstags zur Sabine, die ist 20 Jahre jünger, und ich gehe jetzt zum Heinz. Mach dir keine Sorgen, wir bleiben deine Eltern. Wenn du das sagst, ja, das muss ein Kind, das 9 Jahre alt ist, aushalten. Und der Papa nimmt ihn dann mit zu Sabine. Und dann muss ich mal sagen, da hätte ich mal gerne mit Pädagogen drüber gesprochen. Hätte ich einfach mal gerne mit Pädagogen drüber gesprochen, wie entsteht Identität, wie entsteht eine Persönlichkeit, wie entstehen Menschen.
Ich glaube, wenn es eine Beziehung ist, wo jeder offen ist, wo jeder miteinander redet, wenn es auf Liebe basiert, Polyamorie heißt ja, man liebt mehrere Personen, wenn es mehrere liebenden Beziehungen sind, kann das Kind sehen, dass eine Person nicht nur mit einer Person eine liebende Beziehung haben, sondern mit zwei Personen. Das heißt, es sieht mehr Liebe, mehr Gefühle, mehr Kommunikation, sicher mehr Kommunikation, wenn man viel mehr kommunizieren muss.
Ja.
Oder wenn, dann frage ich dir, dann drehe ich mal den Spieß um. Was ist, wenn ein Kind in einer toxischen Beziehung lebt zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern, die sich dauernd streiten, die sich dauernd anschreien, wo die Fetzen fliegen? Ja, das ist eine monogame Beziehung, ist ja alles perfekt, aber die streiten sich dauernd. Glaubst du, das ist gut für die Entwicklung des Kindes?
Genau, und da, an der Stelle kann man sagen, dass offensichtlich, wie ich das selber jetzt eben gerade veranstaltet habe und du das richtigerweise jetzt mit diesem Beispiel kritisierst, dieses Argumentum ad hominem, das heißt das Argument am Beispiel, das ist natürlich noch nicht die Fülle der Argumentationen.
Ja.
Wir finden ja für alles schlechte Beispiele. Und wir finden ja für alles Nicht-Geglücktes, das ist ja völlig klar.
Ja.
Aber das Nicht-Geglückte muss ja noch nicht der Beweis sein, dass das dass die Grundlagen falsch sind, wie auch das Geglückte, was aus der Sicht derer, die jetzt argumentieren, ich sag mal, eine Ehe ist eine Ehe ist eine Ehe, dann muss ja das Geglückte Ausnahmebeispiel noch nicht die Bestätigung sein, dass dies jetzt auch die Regel werden soll.
Genau,
wir sollten besser darüber sprechen, welches Recht haben Ausnahmen von der Regel.
Ich glaube nicht, dass es eine Ausnahme ist, es sind einfach verschiedene Dimensionen. Einmal ist eine Dimension Poly oder Mono, eine Dimension ist es eine gesunde Ehe oder eine ungesunde Ehe. Und eine ungesunde Ehe ist immer schlecht für Kinder und eine gesunde Ehe ist immer gut für Kinder oder eine gesunde Beziehung. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob eine gesunde Poly-Beziehung schlecht für Kinder ist. Bin ich mir einfach nicht sicher.
Müssen wir mit Pädagogen sprechen.
Ja, ich bin auch kein Pädagoge, von daher.
Also da sagt die Kirche einfach, da hat sie Erfahrung aus zwei Jahrtausenden und will einfach mal mitdiskutieren.
Ja,
vielleicht
verstehe.
Tun wir uns darauf mal. Also die Kirche ist eine mutige Verteidigerin der Freiheit. Und was ich im Raum stelle als These ist, ich halte das nicht gerade für Freiheit zu tun, wozu man gerade Lust hat.
Ja, nee, das stimme ich dir zu.
Und die menschliche Person, also ich muss jetzt doch noch, weil das Wort Liebe reizt mich ja total. Die Liebe meint ja immer die ganze Person in ihrer Ganzheit.
Ja.
Und zwar Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und wenn jetzt die Sandra, zu die der Klaus jetzt außerhalb seiner Ehe hingeht, übermorgen Brustkrebs kriegt und 3 Jahre in Chemotherapie, in Bettpflege braucht, wird er dann auch hingehen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Und welche
Frage.
Finanziellen Verpflichtungen wird er übernehmen,
wenn
sie die Chemotherapie nicht bezahlen kann? Wird er sein Haus dann verkaufen? Also, oder wird er sagen, nee, du bist nur die Zweite?
Ja, ich glaube, da hast du einen guten Punkt. Das ist auch, wie hast du vorhin gemeint, es ist ein Beispiel, es ist auch ein Beispielargument, aber mit dem Beispiel stimme ich dir auch voll und ganz zu.
Du bist verantwortlich für das, was du dir vertraut gemacht hast. Ich habe natürlich im Seelsorgerahmen Gespräche mit Menschen, die schon seit 20 Jahren eine Geliebte heimlich haben an dem Ort, wo sie tagsüber hinfahren zum Arbeiten.
Und die werden sie nicht so unterstützen wie die Frau, weil einfach diese Beziehung fehlt, die Beziehung.
Die sind selber verrückt, weil sie zu Hause nicht die ganze Wahrheit sagen können.
Ja. Eine Ehe ist eine Beziehung auf Lebenszeit und haben auch mehr Commitment, mehr.
Beim Heiraten sagt man ja nicht, ich verspreche dir, dich immer zu lieben, sondern ich will dich lieben, achten und ehren alle Zeit meines Lebens.
Ja.
Auch wenn ich dich nicht mehr liebe, dann will ich dich immer noch lieben.
Ehren. Denn
mein Wille ist höher als meine Liebe.
Okay.
Interessant.
Schön. Ja.
Gut.
Cool, top. Ja, das fand ich interessant, das ist so ein bisschen, man kann auch andere Meinung haben, aber trotzdem das offen diskutieren. Finde ich sehr schön. Danke dir. Andere Themen, über die ich reden wollte, waren so ein bisschen Richtung Persönlichkeitsentwicklung, deinen Büchern, aber auch Leute, die viel Angst haben zurzeit. Natürlich mit dem Krieg, zurzeit in der Ukraine stattfindet. Was glaubst du, wie kann der Glaube helfen, mit negativen Emotionen wie Hass, Rache, sagen wir mal, gegen Putin, gegen Russen umzugehen?
Ja, das ist ein sehr weites Feld, weil ich halte den Glauben nicht für ein Therapeutikum.
Ja.
Und schon gar nicht für etwas, was man antrainieren kann. Es bleibt eine unfassbare Gnade, dass jemand angesichts einer aufgehenden Sonne sagen kann, entweder, also ich halte es für eine Gnade, wenn er sagen kann, hier kommt mir etwas entgegen, was größer ist als alles, was mich unbedingt angeht, was mich zutiefst trägt, dass es da etwas gibt an Kreativität hinter allem, die alles Niedergehen in ein Aufgehen verwandeln kann. Das ist eine Gnade, das zu erkennen, während ein anderer sagt, ich kenne die physikalischen Vorgänge, das ist eben so. Und dieses zutiefst davon überzeugt sein, dass es ein Ostern gibt, das Wort Ostern, steckt das Wort Osten drin, die Richtung der aufgehenden Sonne, dass es hinter allem ein Aufgehen gibt, das jeden Untergang überwindet, diese Haltung, die wir haben, wenn wir unseren Obdachlosen ein Frühstück geben, die die Krankenschwester und der Arzt hat, die der Arbeitgeber hat, wenn er eine Firma aufbaut und alle negativen Dinge hinter sich lässt und einfach durch Krisen durchgeht, die Eltern miteinander haben, die sagen, du hast mich jetzt dreimal betrogen, wir müssen uns jetzt einfach trennen und man einfach sagt, nein, wir glauben an einen Aufgang, etwas Neues. Unser Kind kann ruhig ins Gefängnis kommen, wir bleiben seine Eltern. Unser behindertes Kind darf leben, wir lassen es nicht abtreiben. Diese Grundhaltung, dass hinter allem Leben, das sich anbahnt, in allem Leben ein Aufgang ist, der sich sozusagen bahnbrechen wird, so oder so, das ist für mich Glauben. Ja. Und diese Haltung habe ich schon mit 12, 13, als ich bei uns auf der Terrasse stand und die Sterne zugeguckt habe. Ich wusste vom Physiklehrer, die brauchen 3 Millionen Jahre, bis das Licht überhaupt an meine Augen kommt. Habe ich so gedacht, wow, ja. Und das hat mich etwas erfasst von einem grundsätzlichen Einverstandensein mit Leben.
Wow, ja, schön. Ich fand das Beispiel mit Osten und Ostern sehr schön. Im Osten geht die Sonne auf und Ostern bringt, ja, die Auferstehung, gell? Und ja, fand ich sehr schönes Beispiel, anschaulich. Ich will aber noch mal so ein bisschen zurückkommen zu diesen negativen Emotionen, die ich leider oft sehe, Hass, Rache. Wie genau kann man jetzt Kirche glauben, was du gerade das gesagt hast, vielleicht noch mal ein bisschen auf einen Nenner bringen? Ich finde, du hast das sehr, sehr anschaulich erklärt, aber ob das noch mal direkt auf diese negativen Emotionen, wenn jetzt Leute diese Emotionen haben, wie können sie sich aus dem rausziehen, und Glauben nehmen, um diese Emotionen vielleicht in was Positives umzukehren? Oder ja, wie siehst du das?
Ja, ich würde, also mein Vorschlag wäre schreien. Mein Vorschlag wäre, es von Jesus zu lernen, als der am Kreuz lag und ziemliche Emotionen hatte, negative Art, hat er geschrien.
Ja.
Und Nelly Sachs, die Dichterin, die in Oslo hinter der Küchentür sitzt und das Grausen von Auschwitz verarbeitet, ist eine Dichterin, die an einer Stelle mal schreibt über diesen Jesus am Kreuz, und er baute am Kreuz mit seinem Schrei ein Haus aus Luft. Und ich kann nur alle Leute bitten zu schreien, auf Demonstrationen, im Wald, mit ihren Kindern, wenn man dieses Grausen sieht. Ich bin Notfallseelsorger, wenn Leute an der Leiche ihres Sohnes stehen, der sich aufgehängt hat. Da hilft nur schreien, wenn man das gerade noch kann. Oder auch schockiert sein. Ich bin dafür, dass wir diesen Emotionen glauben. Denn in allen Emotionen, die uns runterziehen, schläft schon die Auferstehung. Und wir sollten sie auf gar keinen Fall wegmachen. Wenn man mit der Achterbahn runterfährt, muss man auf gar keinen Fall bremsen. Auch wenn man noch so viel Angst hat. Denn wenn man bremst, kommt man überhaupt nicht mehr hoch.
Dankeschön.
Man muss diese Energie, ja. Man muss die Energie der Hinabfahrt haben. Darum sagen wir, Christus ist hinabgestiegen in die Hölle. Der musste da hinabsteigen, um dann wie ein Ping-Pong-Ball in den Himmel aufzufahren. Das ist diese ganz dimensional des Menschen. Keine Emotion auslassen. Die katholische Kirche ist eine gütige Mutter, die diese Emotionalität des Menschen in sich trägt. Man gehe mal in eine Barockkirche, da kannst du alles finden. Den fressenden Löwen, den stechenden Teufel, das lodernde Feuer, die Engel, die singen. Diese umfassende katholische Anthropologie ist etwas, was mich immer schon fasziniert hat. Dieses Frugale, dieses Archaische, das uns dann begegnet, wenn wir um den Altar stehen und Brot brechen und sagen, da drin ist die Totalität der Welt enthalten. Kaputt gehen und essen und auferstehen und Kraft gewinnen.
schreien, das fand ich toll. Laut schreien und einfach seine Emotionen, ja, sich die Erlaubnis geben, seine Emotionen
Das ist auch meine Kritik an der ganzen Geh auf die esoterischen Messe, wo die Leute für Tausende von Euro irgendeinen Quatsch verkauft kriegen an grünen Steinen und an irgendwelchen Melodie-CDs, die dienen alle dazu, Emotionen zu besänftigen.
Genau.
Und diese Art von Besänftigung macht einfach krank. Wir leben in einer Welt, ich war in Ostdeutschland 6 Jahre und als Krankenhausseelsorger und habe es dort noch vorgefunden, dass Menschen, die angesichts von großer Trauer geschrien haben, dann plötzlich ein Beruhigungsmittel gespritzt gekriegt haben, damit das schnell weggeht. Ja. Und diese Emotion ist ja revolutionär.
Ja.
Ist ja revolutionär.
Das Gleiche ist bei Kindern. Einfach Kinder schreien lassen. Wenn Kinder mal schreit, einfach schreien lassen. Das gehört dazu zum Kind sein, nicht irgendwie. Ich sehe manche Kinder, die sagen, nein, schrei doch nicht, bitte hör doch auf zu schreien. Nein, manchmal schreien Kinder einfach.
Mein Freund hat 4 Kinder, das waren alle Schreikinder, der hat 12 Jahre nicht geschlafen.
Ja.
Und das muss man dann auch erstmal aushalten.
Das ist wirklich nicht so leicht.
Das muss man erstmal, das sagt man, du sagst das jetzt einfach so locker, schrei mal, halt mal aus, wenn du als Notfallseelsorger eine Stunde neben einem schreienden Menschen sitzt, da brauchst du schon eine umfassende innere Haltung dazu, dass wirklich hier das Leben sich wie beim Gebären den Weg bahnt. Da braucht man schon eine Haltung für. Und das ist eben das, was ich lerne, wenn ich Kreuzweg bete und wenn ich die ganzen traditionellen Formen, die wir haben in der katholischen Welt, wirklich geübt habe, dann kann ich da auch das auspacken wie aus einem Rucksack und kann das da hinstellen. Jetzt passiert gerade Kreuzweg. 3-mal hinfallen, entblößt werden, angespuckt werden. Weinende Leute drumherum. Ich kann das alles aufbauen und bin dann ganz geborgen in diesem Traditionsfeld. Darum freue ich mich so, dass ich das so eingeatmet habe und dass mir die Kirche das so geschenkt hat.
Genau, durch die Kirche hast du es geschafft, diese innere Haltung und die innere Stärke aufzubauen,
durch die Kirche habe ich das kennengelernt, was die innere Haltung aufbaut. Die Kirche ist eine Handwerkerbude, die hat eine Werkzeugkammer, die gehört in den Keller, die ist selbst unwichtig. Wichtig ist, wie sie den Menschen dient und dass sie ihnen dient, in Freiheit leben zu können.
Freiheit, das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, zu können.
Schön. Ja, und Freiheit heißt ja nicht Freiheit von, sondern Freiheit für, Opferbereitschaft für, Hingabe für. Das heißt Freiheit, nicht Freiheit von etwas, sondern bereit werden, sich als Mensch zu verwirklichen in der Hingabe.
Toll.
Einen Podcast zum Beispiel. Ja. Du gibst eine Stunde Zeit, jetzt deinen Podcast. Ich opfere eine Stunde Zeit für den Podcast. Das ist ein Opfer, das ich in aller Freiheit bringe. Und ich bringe es, damit es Frucht bringt bei den Zuhörenden. Und wo es Frucht bringt, habe ich überhaupt nicht in der Hand. Überhaupt nicht.
Genau. Die Freiheit, die Freiheit dafür, etwas zu machen. Ich möchte noch so ein bisschen bei persönlichen Fragen bleiben, die Menschen haben. Ich glaube, du hast auch ein Buch geschrieben, Antworten auf die große Frage. Was ist denn die große Frage? Was sind denn die großen Fragen, die Menschen haben?
Wie kann ich mich wieder mit einem versöhnen, mit dem ich mich verstritten habe? Erste Frage, das ist eine der großen Fragen. Ja. Wie kann ich überhaupt zu einer Entscheidung im Leben kommen, wo doch so viel möglich ist? Oder wie kann ich eigentlich mit meinen Eltern Kontakt behalten, auch wenn die jetzt älter werden und ich... zunehmend finde ich die nervig. Also der Generationenvertrag steht in Frage. Wie kann ich mit Kollegen arbeiten, die mich mobben? Wie kann ich da meinen Mann, meine Frau stehen? Ja? Darf ich eigentlich noch Fleisch essen heutzutage? Das sind große Fragen. Warum? Weil Menschen sich fragen, wie ist meine Lebensgestaltung so? Wie kann ich mein Leben so gestalten, dass ich wirklich Mensch bin im Sinne von ein Verbundener mit Mitmenschen und Schöpfung. Wie kann ich es verantworten, überhaupt noch ein T-Shirt für 10 Euro zu kaufen? Das hört sich banal an, aber die Menschen werden ja ständig in Versuchung geführt nach billiger, billiger, billiger. Und das ist für viele Menschen eine große Frage, wie kann ich dagegen aufstehen? Wie werde ich asketisch, heute mal, ich tue mal ein ganz altes Wort, brauchen. Ja? Wie werde ich mit Freude asketischer, ohne so ein komisches Gesicht dabei zu
kannst ziehen, du asketisch sondern, mal für die Zuhörer definieren, bitte?
Ja, Askese heißt ja, dass ich bewusst sage, ich könnte jetzt tatsächlich jede Woche Fleisch essen, jeden Tag. Ich mache es nur 2-mal. Ich könnte eigentlich jeden Tag ins Bordell gehen, ich mache es nur einmal in der Woche. Oder ich könnte mir Pornoseiten angucken, ich mache es aber nicht.
Also bewusst auf etwas verzichten.
Dass ich bewusst um meiner Freiheit und um der Freiheit des Menschen willen, dass ich sage, aus Liebe zum Guten kann ich das, was ich vielleicht so möchte, von meinen Hormonen her, von meiner Lust her, das hege ich ein, um menschlicher zu werden. Die Fastenzeit ist ja so ein Ort der Humanisierung des Menschen. Als ausdrückliche asketische Zeit.
Genau. Ich glaube, eine sehr große Frage, die Leute auch haben, ist die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Wie würdest du das beantworten? Oder Leute weiterhelfen, die dich fragen, hey Bruder Paulus, was ist der Sinn meines Lebens?
Ja, dann würde ich sagen, geh in den Park, setz dich an den Spielplatz und guck den Kindern und Müttern zu und frage dich, wie das wohl kommt, dass da einfach junge Wesen sind, die in diese Welt hineingekommen sind, die sich ihre Mutter nicht ausgesucht haben, die müssen halt mit dieser Mutter leben und keiner anderen. Und trotzdem geht es irgendwie. Das Leben bricht sich seine Bahn. Das Wort Sinn heißt ja eigentlich Weg. Das ist auch im Wort Uhrzeigersinn drin. Der Uhrzeigersinn ist der Weg, den der Uhrzeiger zurücklegt. Die Leute, die sich über den Sinn ihres Lebens Gedanken machen, die sehen am Horizont noch nicht so richtig, wohin der Weg läuft.
Ja.
Und da kann ich dann nur sagen, dann fang doch mal an, jeden Tag die Müllecke bei dir im Wohnhaus unten zu reinigen und die Mülltonnen. Und guck mal, wer seine Einkaufstüte nicht mehr hochgetragen kriegt, helft dir mal. Nächstenliebe ist der beste Weg zum sinnvollen Leben.
Nächstenliebe, ja, schön. Oder das, was du magst, das ist ja auch ein Teil der Nächstenliebe mit deiner Stiftung, wo du Obdachlosen hilfst, wo ihr Obdachlosen helft.
Das ist ja nichts anderes, ich verwirkliche mein Menschsein und ich kann es ja nicht in der ganzen Welt verwirklichen. Andere Leute werden dafür Entwicklungshelfer, andere werden Chirurgen, Gynäkologen, Müllfahrer oder Schneider, um die Welt zu verändern. Ich bin halt jetzt hier Kapuziner und mach's auf meine Weise. Und alles ist wertvoll und in Gottes Plan hat das irgendeinen Ort.
Genau, schön. Ich habe vor ein paar Tagen, wie ich Research gemacht habe, ein Video von dir gesehen auf YouTube, das war, glaube ich, bei euch die Stiftung und der Titel war, wie sieht die neue Normalität aus? Und da hast du so einen Menschen ein bisschen mit einem PC verglichen und da ist, glaube ich, Gott oder so eine Software aufspielt. Kannst du dich an diesen Vergleich noch erinnern und kannst es vielleicht nochmal erklären, weil ich es einfach spannend finde und auch so als Background. Ich arbeite im IT-Bereich und finde es einfach sehr, sehr gut und sehr sinnvoll, den Menschen als Computer zu vergleichen. Weil der Mensch einfach ein extrem komplexes Wesen ist und Computer sind auch extrem komplexe Maschinen. Und erzähl mal ein bisschen, fand ich toll.
Ja, es ist einfach so, dass wir ich versuche nach Bildern aus der Technik, um zu sagen, was sagen wir eigentlich, wenn jemand getauft wird, dann sage ich immer, da wird einmal Format C gedrückt und es wird einfach neues Betriebsprogramm aufgerufen. Das alte Betriebsprogramm hatte halt ein paar Sicherheitslücken und hat da Schadsoftware aufgeladen und es wird jetzt einfach nochmal Format C gedrückt und dann wird nochmal das Programm Evangelium aufgespielt. Und und vom Evangelium her soll die Welt gestaltet werden. Leider ist das auch störanfällig. Aber ansonsten ist das schon mal eine sehr gute Grundlage, woraus alles andere programmiert werden soll.
Ja.
Ja, das soll die Grundlage sein und wir müssen uns, glaube ich, mehr als Menschen damit beschäftigen, warum finden wir das eine frei und das andere nicht frei, warum denken wir, wie kommt es zu einer Entscheidung, dass ich jetzt unbedingt zum Flughafen muss, um 2 Wochen nach Spanien zu fliegen, ja, wie kommt es?
Ja, ich glaube, das hast du vorher auch schon angesprochen, wie trifft man eine schwere Entscheidung, wie...
Ja, eine schwere oder auch eine leichte Entscheidung. Was kaufe ich? Gehe ich auf den Wochenmarkt einkaufen oder in den Supermarkt?
Ja.
Ja, trete ich auf der Autobahn aufs Gas und fahre 150 oder bleib bei 100? Das ist ja alles Entscheidungen. Das sind alles Entscheidungen. Jeden Tag treffen wir Entscheidungen und die haben eine Grundlage. Ich habe Pastoraltheologie studiert. Und da hat mir unser Lehrer hat mich zum Lächeln gebracht, als ich Student war. Und der hat nämlich gesagt, die Pastoraltheologie ist die Theorie der Praxis des Evangeliums. Mein Gott, habe ich mich dann wieder so gedacht. Und erst später habe ich gelernt, wie recht der gehabt hat. Denn es gibt ja keine Praxis ohne Theorie. Also wenn ich jetzt sage, ich mache mit dir einen Podcast, dann mache ich das aus Menschenliebe. Oder ich sage, ach, ich mache sowieso alles. Aber dahinter steckt ja auch eine gewisse Theorie, warum ich das machen will. Weil ich neue Leute erreichen will. Ich bin ja Missionar von Haus aus, ja.
Ja.
Du bringst mir Kunden, die ich sonst nicht gehabt hätte. Also ich habe ein Marketinginteresse. Ja. Vielleicht ist da auch mal ein Spender drunter und der macht am Ende ein Testament für meine Stiftung. Das sind ja alles Dinge, wir haben eine Theorie für unsere Praxis. Ja, und genau. Die sollten wir offenlegen und zeigen und darüber reden. Und manche Leute leben leider ein bisschen wie so Dovis, ja. Die eben so denken, ach, warum soll ich mir so viele Gedanken machen? Ich mache einfach so, was ich will und merken gar nicht, dass sie eben gar nicht tun, was sie wollen, sondern was sie sollen. Google sorgt auch dafür, dass wir nur das finden, was wir finden sollen, nicht was wir finden wollen.
Ja, aber ich finde, manchmal machen sich Leute auch zu viele Gedanken. Die haben eine einfache Entscheidung und stehen dann stundenlang, können sich nicht entscheiden, ob ich, was war das vorhin, das eine T-Shirt oder das andere T-Shirt kaufen soll. Was würdest du denn solchen Leuten als Tipp geben?
Das ist ja eine, das sind ja Neurotiker. Das ist ja neurotisch.
Entscheidungsmüde ist oder Entscheidungsverzögerung.
Ja, also wenn man entscheidungsmüde ist, dann heißt meine Beste, das sage ich ja immer, den Ehepaaren, wenn die kommen zum Traugespräch, ich sage, wie wunderbar, dass sie heiraten wollen und ja, wir kennen uns schon 5 Jahre, wir sind uns jetzt sicher, dass es jetzt richtig ist und dann sage ich, da können Sie mal ganz getrost sein, Sie werden morgen schon denken, es war die falsche Entscheidung. Ja. Das ist eben so, dass sich im Nachhinein alles nochmal als falsch oder anders rausstellt. Entscheidungen, da steckt schon das Wort Scheiden drin, das ist eben ein schmerzliches. Wir sind eben nicht wie Gott. Und da manche Leute gerne wie Gott wären, denken sie müssen sich alles offen halten und kommen dann zu nichts. Und als irdische Menschen müssen wir halt zugreifen und auch Fehlentscheidungen treffen. Mut zur Lücke.
Und dann aber auch, wie sagt man da, die das Selbstbewusstsein zu haben, bei einer Entscheidung zu stehen und nicht dauernd sich selber zu hinterfragen, warum habe ich das gemacht?
Das nützt ja gar nichts. Man muss reflektieren, ja, damit man soll ja nicht alle Fehler doppelt machen, aber das Leben ist ja viel zu kurz, um lange herumzuzappeln. Gehen wir mal lieber einen Schritt nach dem anderen nach vorne.
Und nochmal zu dem PC-Beispiel zurück. Was macht man, wenn ein PC zum Beispiel ein Virus hat und man kann nicht komplett alles neu formatieren, weil wenn man sich mal nicht so gut fühlt und vielleicht auch falsche Entscheidungen trifft was würdest du Leuten empfehlen, deren PC von dem Virus umfallen ist?
Ja. Da würde ich einfach sagen, dass in gewisser Weise wir auch damit leben müssen, dass es in dieser Welt Fehler gibt, die man nicht beheben kann. Ja. Dass wir in gewisser Weise damit leben müssen, dass alles ziemlich endlich ist in dieser Welt und wir die perfekte Welt einfach nicht schaffen können. Und dass wir auch mit dem Unperfekten, Behindernden in dieser Welt leben können, sollen, müssen, dass dies eine Herausforderung ist. Die designte Welt, die so tut, als könnte man eine fehlerfreie Welt machen, die gibt es nicht.
Ja. Das hast du schön gesagt. Endlich, die Welt ist endlich. Unsere Zeit auf der Welt ist endlich. Das denke ich mir auch manchmal persönlich so, wenn ich irgendwie. Ja, zum Beispiel, ich will an meinem Podcast arbeiten, bin aber zu faul, habe kein Interesse. Nee, ich bin nicht für immer auf der Welt. Ich habe nur eine gewisse Zeit, meine ja missionarische Arbeit zu machen. Und wenn ich mir das vorstelle, die Welt ist endlich, ja, die Zukunft ist heute. Ich muss heute dran arbeiten und nicht irgendwie in ein paar Wochen, ein paar Monaten.
Darum habe ich das Buch ja geschrieben. Das Leben findet heute statt.
Genau, ja. Das Leben findet heute statt und ich glaube, hast du ein Motto war noch, deine Zukunft ist heute. Ich glaube, ich habe nur gelesen.
Ja, genau.
Schön. Ich glaube, wir haben jetzt viel über so Menschen, persönliche Sachen geredet, wie gesagt, zur Persönlichkeitsentwicklung. Ich würde gerne noch mal ein bisschen weiter über die Kirche reden. Das haben wir auch in unserem Vorgespräch so besprochen. Naja, du hast schon, wir haben so ein bisschen gemeint, der Kirche geht es ja zurzeit nicht so gut. Und ich glaube, hast du so ein bisschen flachsig gesagt. Hast du da eventuell auf ein Unternehmen gesetzt, das bald in Konkurs geht? Und ja, das fand ich einfach interessant, wie du es gemeint hast. Kannst du ein bisschen erklären, was du damit meinst und wie du dazu stehst heutzutage?
Ja, natürlich mache auch
die Aktien, die du gekauft hast. Waren das die richtigen Aktien?
Ich mache natürlich auch selber als Hauptamtlicher meine Erfahrungen mit der Kirche und habe da auch unappetitliche Erfahrungen gemacht und es haben ja auch schon Leute mit mir unappetitliche Erfahrungen gemacht, aber wenn man in die höheren Ränge kommt, wo Leute sitzen, die für größere Zusammenhänge Entscheidungen haben, bin ich schon manchmal ziemlich erstaunt, wie das Wohlergehen des Systems mehr im Vordergrund steht als das Wohlergehen von Menschen. Ich sage mal ein Beispiel, wenn ein Priester aus dem Orden austritt, dann bricht er ja erstmal die Gelübde. Und dann gibt es dann durchaus Bischöfe, die nach 2-3 Wochen sagen, ach, du könntest ja dann bei uns Pfarrer werden. Dann ist der Kirche plötzlich völlig egal, was sie über Gelübde denkt. Hauptsache, sie haben wieder ein fürs System. Das hat mich ziemlich niedergestreckt. Das ist ja die Erfahrung, die auch die Missbrauchsopfer machen. Ja, du kommst an und bist echt gekränkt, verletzt und angegriffen worden. Und dann ist aber der Kirche ihr eigenes System so wichtig, dass sie diese Anzeigen nicht genauso intensiv aufgenommen haben, als wenn jemand sagt, ich habe, will die Kirchensteuer nicht mehr zahlen. Ja. Und da habe ich schon auch so meine Fragen an Kirche und da werden wir auch sicher Wege finden müssen. Das hat mich auch in eine Krise gebracht, wo ich mich gefragt habe, habe ich wirklich auf so ein System gesetzt? Und konnte dann allerdings merken, dass wir jetzt, wird es hier 12 Uhr, wunderbar. Genau. Gleich läutet es noch mehr, das darfst du ja auch ruhig. Und dann habe ich für mich so gemerkt, ja, wenn ich hochfliege mit dem Hubschrauber und sehe, was für ein Leichenfeld auch die Kirche hinterlassen hat, wie all die ganze Menschheit, dann komme ich doch irgendwann zu dem Grab, aus dem der Herr auferstanden ist, von dem drei Frauen gekommen sind, um zu erzählen, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Er ist nicht in euren Gräbern, er ist nicht in eurem Tod, er ist in der Auferstehung. Und diese Stimmen, diese Zeugnisse der Frauen hat die Kirche transportiert über die Jahrhunderte und die sind an mein Ohr gedrungen. Und ich kann diesen Stimmen glauben, das ist doch ein Wunder. Und die Kirche ist die Mutter, die uns das übertragen hat. Und das ist das, was ihre Aufgabe ist. Und sie hat es geschafft, bei mir und bei Millionen, Milliarden anderer Menschen. Das ist doch wunderbar. Und das wird auch nie aufhören. Und da können Kirchen zugemacht werden, kann alles Mögliche passieren. Diese Aufgabe der Kirche, die Botschaft der Auferstehung durch die Zeit zu tragen, die ist ihr anvertraut worden vom Heiligen Geist. Und Christus selbst und die Pforten der Unterwelt werden die nicht überwältigen, auf gar keinen Fall.
Ja, verstehe. Okay. Wie hast du denn noch andere, ich glaube, du hast gemeint, Fragen an der Kirche, systematische Aspekte der Kirche?
Ich frage mich einfach, wie sind wir organisiert? Wie steht die Organisation bei uns im Vordergrund? Was müssten wir vielleicht da deutlicher machen? Und da heißt es für mich ganz eindeutig, wir müssen wieder, wie der Papst das auch sagt, zur Synodalität zurückfinden. Die Ortskirchen brauchen ihre Kraft.
Ja.
Aber da haben wir das Problem, dass wir erstmal wieder lernen müssen, dass Christen immer in der Minderheit sind. Also solange wir haben hier ja natürlich die großartige Geschichte, die Glocken läuten ja gerade an der Liebfrauenkirche. Da haben wir morgens um 7:80 Uhr Leute im Gottesdienst, ja. Weil wir hier eine Weltstadt sind mit einer weltkirchlichen Publikum. Aus aller Herren Länder wollen die Menschen Eucharistie feiern. 3 Filipinos, 5 Afrikaner, 6 Deutsche, 7 Italiener, 8 Spanier. Das sind alles Menschen, die die Auferstehung verstanden haben. Sie wollen sich mit dem Auferstandenen treffen. Und das haben wir zu wenig verstanden. Wir sagen immer, gehst du sonntags in die Kirche? Wir müssten eigentlich fragen, gehst du Sonntag zum Auferstandenen und triffst dich mit seinen Freunden? Nicht, das zur Kirche gehen hört sich immer so an wie zur Schule gehen. Und zum Studium gehen. Und das ist völlig falsche Einstellung. Das haben wir halt so eingebimst und das werden wir jetzt verändern. Ich werde öfter gefragt bei Vorträgen dann, ja, Bruder Paulus spricht über die Veränderungen in der Kirche. Dann sage ich, ja, wir können uns ja vorstellen, dass ein Papst jetzt eine Frau ist, eine Päpstin, die mit ihrer Lebensgefährtin dort kirchlich gesegnet und 2 angenommenen Kindern im Vatikan lebt. Und alle Frauen und Männer können Priester werden, können dreimal geschieden sein, wieder verheiratet, polyamor. Im Pfarrhaus lebt halt ein Pfarrer mit seiner Frau, hat noch eine Freundin im Nachbarpfarrhaus. Das finden wir alles jetzt als Kirche super toll. Wer glauben wir denn, dass deswegen in der nächsten Osternacht 3 Leute mehr zum Feiern kommen? Da glaube ich doch gar nicht dran. Und deswegen bin ich dafür, wir sollten die Revolution von unten machen. Also, wenn du ein bisschen kirchlich noch sein solltest, könntest und willst die Wandlung der Kirche, dann gehst du halt ab sofort jeden Sonntag morgens um 10 Uhr zu deinem katholischen Gottesdienst, den der Bischof da, wo du lebst, von einem Priester veranstalten lässt. Und gehst einfach hin,
dem
Jesus zufolge und sagst es allen Leuten, ich gehe dahin, weil ich den Auferstandenen treffen muss. Ja, unterstützt du damit nicht das Papstsystem und die Hierarchie und was weiß ich, die Pille? Und nein, ich unterstütze erst einmal gar nichts, sondern ich treffe mich mit meinem Freund.
Ich feiere die Auferstehung.
Ja, und darüber sprechen wir nicht. Und das wollte natürlich auch kein Medium wissen. Ich meine, ich habe 15 Jahre Talkshows gemacht und Medienbeiträge. Da geht es einem so wie dem Paulus auf dem Areopag. Sobald man anfängt, von der Auferstehung zu sprechen, wird einem gesagt, ja, darüber wollen wir dich ein andermal hören. Ja? Aber das ist ja der Grundlage. Ich kann ja nicht über ein Zölibat sprechen ohne Auferstehung. Und wer in der Auferstehung nicht glaubt, der kann meiner Argumentation gar nicht folgen. Oder wenn ich über Treue in der Ehe spreche, oder wenn ich über Respekt vor den Armen spreche, oder wenn ich über, wir sollten Gefangene mehr besuchen, oder wir sollten, wir sollten nachhaltiger leben, also alle Verzichtsleistungen. Das alles ist ja nicht durch Ethik alleine, sondern ich brauche ja einen Freund an meiner Seite, der mich befeuert und der sagt, ja, du hast jetzt einen Nachteil, aber denk an mein Kreuz, du wirst Auferstehung erfahren. Ja. Du gehst halt jetzt im Taunus in Urlaub und nicht auf die Malediven, aber auch im Taunus ist es schön und ich bin an deiner Seite und das eigentliche Schöne ist ja, dass ich bei dir bin. Ja, dafür braucht man einen Freund. Dafür braucht man einen Freund. Ist halt so.
Genau. Leute fragen mich öfters, weil ich früher mal in New York gewohnt hatte, sage ich mal, wo ist es schöner, New York oder London? Und dann sage ich, eigentlich egal, da wo meine Freunde sind, die Menschen, die ich liebe, die Menschen, mit denen ich gern Zeit verbringe, meine Gemeinschaft. Es ist egal, in welcher Stadt ich lebe, wenn ich ehrlich bin.
Ja, und wo die Menschen sind, denen du Gutes tust.
Ja.
Die deine Nächstenliebe ganz konkret erfahren. Ja. Wo du sozial tätig sein kannst. Ja. Das ist der Ort, an dem es schön ist. Wo du deine Zeit opferst im Hospiz oder mit Obdachlosen, ich weiß nicht, was du sozial machst. Wo du einfach sagst, hier bin ich einfach Mensch. Einfach Mitmensch, ja. Da ist man zu Hause.
Genau.
Ja, nicht, wo die. Es ist halt so.
Ja. Ja. Es ist egal, in welchem Land und welcher Stadt es ist.
Na, Logo, dafür. Ich lebe in einem Kloster mit 7 Männern, die Gott mir an die Seite gestellt hat. Ob ich das persönlich so getan hätte, diese Leute, weiß ich auch nicht. Aber Gott ist derjenige, der mir diese Menschen geschenkt hat. Darum sind wir eine Brüdergemeinschaft.
Ja. Und ja, wie in der Ehe ist, es ist fast schon mit der Ehe zu vergleichen, gell? Ihr bleibt zusammen, es ja, wurde euch genau. Geschenkt und
ja.
Da wird nicht irgendwie lang rumgefragt und rumgemacht. Ihr versucht es halt genau. So gut wie möglich, euer Zusammenleben zu gestalten.
Genau, der heilige Franziskus hat schon in seinem Testament geschrieben, nachdem er 10.000 Männer gesehen hat, die so leben wollten wie er, der Herr hat mir Brüder gegeben und das war wahrscheinlich ein Stoßseufzer.
So. Ja, es ist auch ehrlich einfach. Klar, wir haben alle ja, unsere Differenzen. Das finde ich auch schön.
Ja,
ja, ja. Noch irgendwelche andere Sachen vom Franziskus, die dir so spontan einfallen? Also auch lustige oder interessante Punkte vom Franziskus, die du gerne hervorheben
Nein, ich glaube, das Franziskus ist wieder als Friedensheiliger dargestellt. Assisi statt des Friedens. Am Ende sagt er als Gruß, Pax et Bonum, Frieden, alles Gute. Er war eben derjenige, der Christus ganz verstanden hat. Er wurde ja der neue Christus genannt. Und wenn wir das wieder schaffen heutzutage, dass wir sehen, der Sinn der Kirche und ihres Tuns ist, dass wir Menschen Christusähnlicher machen, dass die Hinduisten, die Buddhisten, die Muslime, dass die Christusähnlicher werden. Nicht, indem sie Christen werden, das ist ja völlig uninteressant, aber dass sie spüren, dass ihre Sehnsucht, vollkommen leben zu wollen, in Einklang, dass das eine Sehnsucht ist, die Gott in das Herz des Menschen hineingelegt hat. Und der heilige Franziskus war so ein Botschafter. Und wenn wir Christen das auch wieder würden, dann würden wir wunderbare Beitrag zur Einheit der Menschheitsfamilie. Wir sind keine Parteigänger als Christen. Wir sind Menschenliebhaber.
Kannst du es bitte noch mal kurz erklären mit den Hinduisten, Buddhisten?
Wenn alle Hinduisten gut Hinduisten sind, alle Buddhisten gut Buddhisten und alle Muslime gute Muslime sind und alle Juden gute Juden sind, dann werden sie ja mit voller Sehnsucht nach dem suchen, was Gott in ihnen als Durst nach sich eingegeben hat. Und wenn sie diesen Durst nach Gott auf ihre Weise stillen, dann werden sie irgendwann in das Antlitz Christi schauen.
Ja.
Weil von Christus her kommt die ganze Welt. Das behaupten die Christen allemal, ja. Aber wir müssen niemanden dazu bringen. Wir brauchen auch niemanden dazu machen. Wir können einfach die Welt ihren Gang gehen lassen.
Genau.
Und Franziskus hat das
Leute gelebt. Akzeptieren, so wie sie sind.
Nicht so, wie sie sind. Ich will keine Nazi akzeptieren.
Okay, das stimmt. Das kommen wir wieder zur Diskussion am Anfang.
Du bist ja jemand, der Allah akzeptiert, wie er ist. Ich nicht.
Ja.
Auf gar keinen Fall. Und ich will auch dieses Gequatsche davon nicht mehr hören. Ich akzeptiere alle, wie sie sind. Ich habe hier auf der Straße Leute, die bespucken Obdachlose. Die akzeptiere ich nicht, wie sie sind. Die stellen mir ihren Dreck aufs Fenster. Die akzeptiere ich nicht, wie sie sind. Also wir müssen aufhören. Wir müssen sagen, du bist ein Schwein. Das macht man einfach nicht. Das tut man nicht. Ja, man denkt so nicht, dass schwarze Menschen dümmer sind. Und da akzeptiere ich dich auf gar keinen Fall. Und wenn du mit mir zusammengehen willst, musst du dich ändern in deiner Meinung oder du gehst. Da muss ich dich exkommunizieren, weil du dich exkommuniziert hast. Du hast dich rausgeschlossen aus der Menschengemeinschaft.
Klare Grenzen setzen.
Manche. Ja, und das hat die katholische Kirche immer schon getan. Nicht immer glücklich, aber wir haben gesagt, zur Liebe gehört, dass ich eine Entscheidung treffe. Ja, wir haben einen Mann hier, der geht jeden Tag in die Messe, dessen Tochter wurde mit 14 ins Wachkoma gefahren. Die ist jetzt 38 auf der Wachkoma-Station. Der geht nicht mehr in sein Heimatdorf, weil er es nicht mehr hören kann von seinen besten Freunden. Ja, lebt die immer noch? Wolltest du die Geräte nicht abschalten lassen? Ich kann solche Leute nicht akzeptieren, die so reden. Ich kann auch diese Meinung nicht gelten lassen, dass es besser wäre, ein Gerät abzuschalten, als anzulassen.
Ja.
Und wir, deswegen pass bitte auf mit diesem Reden, ich akzeptiere jeden, so wie er ist. Du akzeptierst hoffentlich nicht jeden, so wie er ist. Hoffentlich nicht.
Stimmt, ich glaube, das war jetzt eher auf andere Religionen bezogen.
Auch da bin ich skeptisch. Es gibt Ausprägungen von Religionen, die sagen ganz eindeutig, dass eine Frau minderwertig ist.
Ja, aber es gibt auch
krasse Christen
in Amerika, die auch ähnliche Sachen behaupten.
Und die akzeptiere ich auch nicht.
Genau.
Ja, die toleriere ich auch nicht. Deswegen müssen schön diskussionsfreudig bleiben und nicht so eine esoterische halt, ja, ich bin ja ein Mensch, der nimmt alle an. Nein, ich nehme nur den an, der auf der Spur der Wahrheit ist.
Ja.
Und der die Sehnsucht nach Gott hat, der auch zweifelt, der im Dialog mit mir ist. Ja, der sich die Selbstsucht
der Menschen verbietet. Mit Würde behandelt, wie du vorhin gemeint hast.
Ja. Richtig, und auch, selbst da müssen wir wieder reden, weil es Leute gibt, die Menschen mit Würde dadurch behandeln, dass sie im Mutterschoß umbringen. Weil man kann ja nichts Behindertes geboren werden lassen, ja? Auch da reden Leute im Namen der Würde, im Namen der Liebe werden ja Sachen getan in dieser Welt, die muss man untersuchen. Da muss man nachfragen.
Eine andere Definition von Würde und Liebe.
Ja, aber deswegen bin ich ja als Medienmensch, so hab so Lust darauf, zu fragen, wovon redet er jetzt eigentlich gerade, wenn er sagt, wir müssen die Würde akzeptieren. Ja, was heißt denn das? Genau. Die Würde von Tieren, ja. Wenn ich einen Pudel den ganzen Tag scheren lasse, fünfmal in der Woche waschen lasse, weil ich seine Würde akzeptiere, würde ich sagen, Leute, das ist nicht sachgemäß. Ihr quält das Tier mit fünfmal Waschen in der Woche.
Ja.
Ja.
Eine offene Streitkultur, eine offene Diskussion. Das ist auch
Sachen offen anspricht. Die Kirche geht in die Diskussion. Ich habe Philosophie gelernt und die Kirche lobt alles Nachdenken bis zum geht nicht mehr. Ich sage nochmal wieder, die katholische Kirche ist eine Liebhaberin der Rationalität, Liebhaberin der Wahrheit, Liebhaberin der Freiheit und wo sie nicht argumentieren kann, dass das mit der Freiheit zu tun hat in den unterschiedlichen Kulturkreisen, da gehe ich mit ihr in den Streit und darum bin ich ja auch so ein streitbarer Bruder.
Ja, und es ist mit meinem Podcast auch, ich will auf keinen Fall nur die Kirche kritisieren, ich will einfach eine offene Diskussion haben, weil ich weiß, es gibt andere Gläubige, die alle gleichen Fragen haben. Und das finde ich auch schön, dass man das einfach offen diskutieren kann, wie du gemeint hast, rational Fragen stellen, Sachen diskutieren, das ist voll und ganz im Sinne der katholischen Kirche. Und
nicht
unangenehmen Fragen aus dem Weg gehen, so wie...
Nein, darum hat die Kirche doch Hochschulen gegründet, die katholische Universität in Peru gibt es. Also darum werden ja Universitäten gegründet. Die werden nicht gegründet, um Denken zu verbieten, sondern zu sagen, das Denken ist ja die Grundlage überhaupt für einen Weg zur Freiheit. Gleichwohl müssen wir auch den Einsprüchen Raum geben, in jeder Hinsicht. Und eine wirkliche Dialogkultur haben. Ja. Und das sehe ich leider in unseren Breitengraden gibt es, wenn ich sehe, alleine jetzt das Thema Gender, ich sage nochmal das Thema Gender, was da jetzt an Universitäten abläuft, wie da Leute gemobbt werden und die müssen dann raus und die dürfen nicht, wenn sie die und so. Also da gibt es ja Themen, nicht nur das, sondern auch andere Themen, wo ich so denke, interessant, ja, früher hat das die katholische Kirche gemacht, Leute aus dem Dialog ausgeschlossen. Heute gibt es Universitätspräsidenten, die sagen, den wollen wir nicht mehr, wir wollen nur noch Leute haben, die auf Linie sind.
Die korrekt gendern, ja, das finde ich auch furchtbar, muss ich sagen.
Nicht, Also es sind alles solche, also es gibt viele Fragen.
Es gibt viele
Fragen. Habe jetzt die Schwierigkeit, dass ich gleich in die evangelische Nachbarkirche gehe und dort ein ökumenisches Gebet zum Mittag halte. Ist das nicht schön?
Verstehe. Ja, das ist sehr
und,
schön.
Und ich hoffe einfach auch durch einen offenen Dialog, so wie wir ihn jetzt gehabt haben, dass das einfach uns beiträgt, auch als Christenheit, die ja furchtbarerweise gespalten ist, dass wir zu einer Einheit finden, die eine gute Grundlage hat und die nicht zu billig sich als Einheitsbrei gibt, sondern vielleicht zu einer Einheit in der Vielfalt wird, ja, um das Zeugnis für den einen Christus noch wirksamer in die Welt zu tragen. Das wäre so meine Sehnsucht und darum bin ich da gleich hin unterwegs und freue mich auch darauf und habe jetzt auch ein bisschen so Lust, in eine Endkurve mit dir zu kommen.
Ja, das verstehe ich, habe ich verstanden. Ja, dann möchte ich das vielleicht noch kurz zusammenfassen. Ich finde, es war eine sehr schöne Unterhaltung, die wir hatten. Wir haben über den Schwerpunkt, würde ich sagen, war so Diversität. Ja, wir sind die katholische Kirche, aber wir können unterschiedliche Meinungen diskutieren. Wir haben unterschiedliche Meinungen. Wir sind divers und in dieser Diversität, in dieser Vielfalt ist das Schöne im katholischen Glauben. Das fand ich wirklich schön. Und das Zweite, so Grenzen setzen und nicht jede Meinung akzeptieren. Und auch für seine eigene Meinung aufzustehen und das auch laut zu sagen und selbstbewusst zu sein. Ich glaube, Selbstbewusstsein ist auch noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt dazu. Mhm.
Auch, natürlich. Klar.
Super, vielen Dank. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
Nein, ich wünsche allen, die jetzt zugehört haben, dass sie das in ihrem Herzen nachhallen lassen und wenn etwas berührt worden ist, sich gerne auch bei mir zu melden. Oder auch selber sich nochmal eine eigene Meinung zu bilden und mit Freude bei der eigenen zu bleiben oder vielleicht sogar das eine oder andere zu korrigieren. Das ist ja das Schöne, dass wir Menschen umkehrfähig sind.
Genau, umkehrfähig, lernfähig. Ich werde auf jeden Fall deine Webseite verlinken, Franziskus-Treff-Stiftung, wenn Leute spenden möchten, werde ich auch verlinken, dass das natürlich immer Möglichkeit ist. Du hast ja auch ein paar Bücher geschrieben, die werde ich mit reinsetzen als Link. Dann danke ich dir recht herzlich für deine Zeit, Bruder Paulus. Hat mich sehr gefreut über das konstruktive, kritische und schöne Gespräch. Bitte herzlichen Dank.